Ja, Migidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Wir senden sozusagen live aus Salzburg von der SEOCom. Ich sitze hier heute mit Vanessa Wurster. Wir sprechen über die Indexierung von Filterseiten, insbesondere bei E-Commerce-Seiten. Ich freue mich da extrem drauf, dass sie heute da ist, dass wir uns gegenüber sitzen können und darüber sprechen. Vanessa ist SEO-Beraterin, selbstständige Beraterin bei SEOcation oder SEOcation. Gleichzeitig ist sie auch Dozentin einer Hochschule in Karlsruhe sowie an der HSB-Akademie. Und zuvor, ganz, ganz interessant, war sie Head of E-Commerce und Online-Marketing bei der Akku Süß, SYS, sowie beim guten Jan Wölk mit dem Team SEO-Manager im Produkt verankert bei Otto. Viele lange Jahre dort auch als Praktikantin gestartet. Also hat auf jeden Fall Ahnung, wenn es darum geht, große Plattformen zu betreuen und wie es mit Filterindexierung da so funktioniert. Hallo Vanessa, schön, dass du da bist.
Hi Björn, danke, dass ich da sein darf.
Ja, auch dass du so kurzfristig dann auch zugesagt hast. Wir hatten jetzt ein bisschen Stress, das hier alles aufzubauen. Aber wie gefällt dir die SEOCom bisher oder die OMX heute?
Bisher super, schon viele inspirative Vorträge. Ich freue mich schon, was noch heute und morgen auf mich zukommt.
Ja, ich auch. Vor allen Dingen morgen gibt's ja einen großen Eröffnungssong. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast.
Ich habe schon reingehört. Ich freue mich drauf.
Also, unser Thema heute ist Filterindexierung und ja, gerade für Online-Shops natürlich Fluch und Segen zugleich, weil man kann es natürlich wunderbar nutzen, um mehr Traffic zu generieren. Man kann es aber auch nutzen, um komplett das Crawling und Indexing kaputt zu machen und dadurch schlechter auch bewertet zu werden bei Google. Vielleicht starten wir mal mit der Frage, wann deiner Meinung nach es relevant ist, einen Filter zu indexieren oder nicht, was für Voraussetzungen muss so ein Filter da erfüllen.
Bevor ich die Frage beantworte, ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, hauptsächlich ja auch für E-Commerce-Seiten, für Online-Shops. Und ja, wenn wir an Filter denken, grüne Schuhe, blaue Hose, was auch immer, denken wir sofort an Online-Shop, weil wir unsere Klamotten selektieren wollen oder was auch immer wir kaufen. Ich sage aber, das sind nicht nur Online-Shops, die betroffen sind. Natürlich überwiegend, aber wir können auch an Rezeptplattformen denken, wo wir unsere Rezepte weiter einschränken können oder jeder von uns hat vielleicht schon mal nach einem Job gesucht bei Indeed. Dann suche ich nach SEO-Manager in Hamburg. Dann kann ich filtern, will ich es in Teilzeit, will ich es in Vollzeit? Was sind eigentlich meine Anforderungen? Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man auch auf Nicht-E-Commerce- oder Nicht-Online-Shop-Seiten Filter integrieren kann. Und da sind die eben auch wichtig. Klar, da gibt es auch die gleiche Vorgehensweise. Wann ist ein Filter relevant? Und nicht jeder Filter ist relevant. Ist einfach nicht nur für Online-Shops. Und ich finde, das sollte man sich auf jeden Fall immer noch mal in den Kopf rufen. Ist das für mich ein relevantes Navigationselement und kann ich weitere relevante Keywords auf diesen Seiten abdecken? Zu deiner Frage, wann ist eine Filterseite für mich relevant? Ich sage immer, da gibt es drei Anforderungen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen. Zum einen, wir machen eine klassische Keyword-Recherche, ähnlich wie bei anderen Seiten, die wir indexieren. Wenn wir jetzt an Kategorielistings zum Beispiel denken in Online-Shops, wollen wir das natürlich mit einem Keyword targeten. Da brauchen wir ein hohes Suchvolumen oder ein Suchvolumen, wo wir sagen, ab dieser Seite indexieren wir eben eine Landingpage. Gleiches machen wir bei den Filterseiten auch. Der Suchintent muss passen. Es bringt nichts, wenn ich hier ein Keyword targete, wo meine Produktliste nicht dazu passt oder die Seite eben, die ich indexieren möchte. Das sind so die zwei Punkte im Bereich Keyword-Recherche und natürlich nochmal die Artikelanzahl. Es kann die Artikelanzahl von einem Online-Shop sein, wie viele Produkte da gelistet sind, kann aber auch, wie gesagt, bei einer Rezepteplattform sein, wie viele Rezepte sind denn noch da, nachdem ich diese Einschränkung vorgenommen habe. Da, klar, es gibt Richtlinien, ich sage immer so, ab 4, 5 Artikeln kann man die Seite indexieren. Wenn ich jetzt super nischig unterwegs bin, ist es vielleicht auch schon ab 2 oder ab 3 Artikeln sinnvoll. Bei anderen Seiten ist es vielleicht erst ab 7 oder ab 10. Da gibt es bestimmt auch Grenzen, die sich immer wieder verschieben. Oder man hat selbst schon für die eigene Seite ein Limit festgelegt, ab wann man eine Seite indexiert, ab einer gewissen Anzahl an Produkte. Und das kann man sich ja auch auf die Filterseiten übertragen.
Ja, bei dir, also es geht ja vor allen Dingen darum, dass am Ende des Tages ist so eine Filterseite ja eine Suchresultatseite, ne? Was ja technisch passiert ist, es werden einfach Keyword-Kombinationen in die Suchmaschine, also interne Suchmaschine geschmissen und dann Inventar sozusagen ausgespuckt, ne? ich sehe halt immer so manchmal so ein Problem, weil es wird immer so von zwei Seiten betrachtet. Also wenn ein User zu einer E-Commerce-Seite zum Beispiel kommt, gibt was in die Suchmaschine ein, ganz oft kriegt er dann so technische Such-URLs. Ja? Wenn wir jetzt aber da hingehen und Filter indexieren, ja, also man nimmt so eine Suchresultatseite, macht die hübsch, gibt dir eine beschreibende URL, schickt die in den Index, finde ich das immer eine sehr, sehr gute Idee, dass wenn man die Seite sowieso zur Verfügung stehen hat, auch in der Suche die Seite dem Nutzer zur Verfügung stellt. Aber ganz oft ist es halt zwei parallele Welten. Ne? Auf der einen Seite haben wir diese Seiten, schön optimiert, geile URL-Content, alles da. Und dann diese Suchresultatseiten, die halt weniger gut optimiert sind, weil sie dann natürlich nicht indexiert werden. Wie ist deine Meinung dazu?
Also es sind ja nicht unbedingt nur Suchresultatseiten, sondern es ist eine Einschränkung des Produktsortiments auf Basis von Produktdaten. Wenn wir jetzt überlegen, wie so ein Online-Shop aufgebaut ist, dann haben verschiedene Produkte ja verschiedene Produktdaten oder Daten oder das Rezepte haben irgendwelche Tags mit, das ist auch vegan oder das kann ich zum Abendessen essen, was auch immer, dann ist das eine Einschränkung basierend darauf, ob diese Information an diesem Produkt vorliegt und dann wird es auch in dem Filter angezeigt. Und klar, da sind meistens erstmal irgendwelche kryptischen URLs dahinter, meistens irgendwelche Parameter, wahrscheinlich mit irgendeinem Hashwert, wo wir gar nicht wissen, was ist das eigentlich, irgendeine Zahlen-Buchstaben-Kombination. Ich würde immer sagen, URLs auf jeden Fall dann nochmal anpassen. Vielleicht kann man auch vorher, manche Shops haben ja tatsächlich vorher auch schon irgendwie ordentliche URLs auch bei den Filtern. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man sagt, man geht da in eine normale Pfadlogik, man erkennt es gar nicht als Parameter URL. Das machen auch verschiedene Online-Shops, also auch verschiedene größere Online-Shops. Man kann sagen, man geht in eine Parameterlogik oder man bleibt in der Pfadlogik, macht vorher vielleicht nochmal irgendwie einen Unterstrich drunter, dass man erkennt, dabei handelt es sich um eine Filterseite. Ich glaube, Zalando macht das so, dass sie den Unterstrich haben und dann den Filterwert in einem Pfad. Bei einem About You, die gehen auf einen Parameter und haben aber den Filterwert weiterhin in irgendeiner Zahlen-Buchstaben-Kombination. Man weiß nicht, was ausgewählt wurde, weiß aber, welcher Filter an sich. Also ich weiß, dass es um Farbfilter geht, aber ich weiß nicht, welche Farbe ausgewählt wurde. Oder zum Beispiel Otto.de, die gehen auf einen Parameter, haben Farbe ist gleich zum Beispiel grün. Das ist nicht das eine besser oder schlechter. Ich sage immer, anhand der URLs werdet ihr wahrscheinlich aus, wie ist euer Traffic, wie sind eure Conversions und so weiter. In dem Moment, in dem ich sage, ich will wissen, wie performen meine Filterseiten, muss ich anhand der URL erkennen können, dass es sich um einen Filter handelt. Wenn ich das einfach so in Pfad mit reinhau, kann ich machen, wird es aber für mich viel, viel schwieriger, das Ganze zu selektieren. Und das ist für mich immer nochmal der Hintergrund, erstmal, wie gestalte ich eigentlich meine URLs im Filterbereich.
Ja, ich habe es ja am Anfang gesagt, eigentlich ist ja Fluch und Segen zugleich, ne? Und ich, also manchmal habe ich so den Gedanken, wenn man jetzt in so einem Projekt arbeitet, manchmal habe ich so Gedanken, ey, warum hat man denn überhaupt Filterseiten, ne? Also klar, ich verstehe schon, dass das aus User-Sicht für jemanden, der von einem anderen Kanal kommt, alles Sinn macht und so weiter. Aber man könnte ja von vornherein das so gut recherchieren, einfach, dass man die Seiten, die man dann als Filterkombination auch ausgibt, in den Index schickt, einfach nur die hat und alles andere nicht, weil am Ende des Tages, auch wenn es im Robots-Text geblockt ist, auch wenn es auf No-Index steht, wird es ja dennoch gecrawlt und geht ja mit in dieses Budget, in Anführungsstrichen, mit rein. Und um das wirklich lean und clean zu halten, sollte man ja eigentlich gar keine Filterkombination zulassen, oder?
Jein, also klar, im Herzen SEO und am besten nur abdecken, was SEO-Seite relevant ist. Aber wenn wir uns mal so eine Website anschauen, ist SEO halt einfach nicht alles. Ich weiß, fällt mir gerade auch schwer, das zu sagen. Aber es gibt einfach Filter, die müssen da sein, die sind relevant in der Filterung, aber danach sucht halt keiner. Ich will die nicht für einen Index freigeben, genauso wie vielleicht irgendwelche Kombinationen. Da gibt's, wie gesagt, verschiedene Hintergründe, warum es einen Filter geben sollte, der SEO-seitig aber nicht relevant ist und dann hat er seine Daseinsberechtigung, dann sollte der auch auf jeden Fall da sein und nicht irgendwie sagen, nee, ein Filter wird nicht angezeigt, nur weil wir SEO-seitig, hat kein Suchvolumen, brauchen wir nicht. Wir können aber sagen, wir arbeiten zum Beispiel vielleicht mit einer Linkmaskierung, wir verstecken in Anführungszeichen das Ganze vor Google, weil ja klar, Fluch und Segen zugleich, wir wollen nicht, dass Google sich dadurch irgendwelche Filterkombinationen durchcrawlt und alles eben am besten kombinieren kann von A bis B und B und A und was auch immer dabei rumkommt, Parameter am besten noch in der Reihenfolge vertauscht und am Ende dreht Google komplett durch und crawlt nicht mehr das Wichtige. Da können wir zum Glück auch Vorkehrungen treffen, indem wir sagen, okay, Google findet tatsächlich nur die SEO-seitig relevanten, also sprich die, die wir auch in den Index lassen wollen, die wir wirklich selektiv auch freigeben. Und wir geben nicht alles frei. Also den größten Fehler, den wir machen können, ist sagen, hier alle Filter frei für den Index. Google, mach mal, was du willst. crawl mal drauf los, ja, dann crawlt Google auch drauf los. Und das ist bestimmt nicht das, was wir wollen.
Das heißt, das Mittel für die Seiten, die nicht relevant sind für eine Filterkombination, ist dann natürlich Robots Text, No Index, aber insbesondere Linkmaskierung, damit das über die interne Verlinkung gar nicht erst zugänglich gemacht wird für Google. Ne?
Ganz genau.
Eine andere, ich bin ja wie du auch, mein Herz steckt im SEO und im Produktmanagement sozusagen. Und ich betrachte das halt immer so, weil, weißt du, früher war es immer so, der SEO ist sozusagen der Stakeholder vom Produkt und hat gesagt, hey, wir brauchen eine Möglichkeit, Keyword-Landing-Pages zu erstellen. Und dann kriegt man meistens irgendwie ein Tool an die Hand oder damals sogar noch ein Excel mit Makro an der Hand, wo man bestimmte Kombinationen eingeben konnte, wurde die Datenbank hochgeladen und dann wurde daraus eine Landing-Page kreiert. Das Problem ist aber, dass es komplett losgelöst ist von der eigentlichen Architektur. Ne? Ja, gib den SEOs das mal, damit sie das machen können. Aber die idealerweise sollte es ja so sein, dass es das auf dasselbe Template beruht, wie jetzt zum Beispiel eine Suchresultatseite. Ja? Weil der Vorteil da, und wir stecken zum Beispiel auch gerade intern in einem Relaunch oder einer Migration, ja. Und was passiert ist, du migrierst halt die Suchresultatseite. Ja? Das heißt, da wird der Fokus drauf gelegt. Wenn du dann auf einmal, oh, da gibt es ja noch diese Keyword-Landing-Pages, ja, ist nicht im Scope. Das heißt, der Relaunch passiert, MVP nur mit der SERP sozusagen und deine Keyword-Landing-Pages, die du dir über Jahre aufgebaut hast, sind nicht mal mehr mit im Scope. Das heißt, es muss halt unbedingt meiner Meinung nach auch daran gedacht werden, dass dasselbe Template benutzt wird und dass dieselbe Produktverantwortung auch für diese Keyword-Landing-Pages besteht.
Ja, sehe ich absolut auch so. Also irgendwie so eine zweite Instanz aufzubauen für SEO, habe ich auch alles schon mitgemacht. Ist nicht unbedingt das, was man machen will. Klar, hatte alles immer mal seine Daseinsberechtigung, um bestimmte Keys auch abzudecken. Es ist aber ein enormen Migrationsaufwand, das Ganze auch wieder abzulösen. Und das Ziel ist es ja, das abzulösen, weil wir haben ja diese Filter-Landing-Pages. Das Ganze ist ja da. Das Ganze, das passt auch schon von den Produktdaten im besten Fall. Und dann lieber vielleicht ein bisschen größeres Projekt umsetzen, dass ich eine Möglichkeit habe, diese Filterseiten auch zu indexieren, anstatt dass ich mir hier so ein zweites Konstrukt aufbaue, für das vielleicht irgendwann keine Zeit mehr ist, was ich irgendwann auch wieder ablösen.
Ja, insbesondere, weil du musst natürlich zweimal so Funktionalitäten wie H1, ne, Meta-Title, wie funktioniert die Logik, Link-Boxen, Content-Templates und so weiter, das musst du ja zweimal bauen und zweimal sozusagen maintain. Ne? Und das ist natürlich totaler Humbug und auch totale Ressourcenverschwendung.
Ist ja auch, wenn ich das Ganze dann weiterentwickeln will, dieses SEO-Konstrukt, was ich mir aufgebaut habe, dann brauche ich ja auch erstmal wieder die Ressourcen, wohingegen die eigentliche Plattform ja hoffentlich ständig weiterentwickelt wird und auch immer weiter verbessert wird.
Ja, was noch dazu spielt, und das vielleicht noch eine Frage sozusagen on top ist, wir haben ja gesagt, dass jetzt das mal völlig losgelöst ist dann von der eigentlichen Architektur, was auch wiederum bedeutet, dass es ja in der Menüstruktur fehlt, in der Logik der internen Verlinkung meistens, weil muss man wieder eine extra Funktionalität bauen, damit das da irgendwie drinnen vorkommt. Man hat sozusagen vielleicht eine andere Menüstruktur, man hat andere Textbausteine und so weiter und so fort. Wie kann man da intern auch für pitchen, dass das gleich ist?
Du meinst jetzt, dass man eben dieses Filterprojekt angeht und nicht parallel etwas aufbaut. Ich glaube, der Pitch hängt immer wirklich ganz davon ab, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, welche Möglichkeiten habe ich, wie ist mein Aufwand. Ich glaube, da gibt's nicht den einen Pitch. Ich würde natürlich erstmal zeigen, welche Nachteile gibt es, die wir eben auch schon genannt haben. Wie aufwendig ist es, das eigentliche Projekt umzusetzen? Aber vor allem auch, was steckt dahinter? Ne? Welche Möglichkeiten haben wir denn, wenn wir jetzt anfangen, Filterseiten zu indexieren? Ne, da kann man mit einer klassischen Wettbewerbs-Keyword-Gap-Recherche zum Beispiel starten. Wofür rankt denn vielleicht mein Wettbewerber? Welche Potenziale gibt es da noch? Was können wir zusätzlich mit abdecken? Können natürlich versuchen, das irgendwie hochzurechnen und zu zeigen, diese Reichweite haben wir zusätzlich, wenn wir anfangen, unsere Filterseiten zu indexieren. Das ist ein relevantes Projekt. Lasst uns das mal angehen.
Hast du Erfahrungswerte, wie viel Uplift das geben kann, wenn man da irgendwie auf einer hohen Skalierbarkeit Filterseiten indexiert?
Ich kann jetzt keine ganz genauen Zahlen nennen, aber ich hatte zuletzt auch für einen Online-Shop, der Autobatterien verkauft, haben wir ein Filterprojekt umgesetzt. Haben wir auch ganz klassisch gestartet, wir haben eine Keyword-Gap-Analyse gemacht, Wettbewerber analysiert und uns ist aufgefallen, dass der Wettbewerb für ganz viel so Kapazität-Keywords rankt, was super relevant ist in diesem Autobatteriebereich.
Also wie lange reicht die Batterie?
Also ich kenne mich zu wenig mit Autobatterien aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kapazitäten sind auf jeden Fall super wichtig. Und Genau, da ist uns dann eben aufgefallen, okay, wir wollen diese Keywords auch mit abdecken. Wir haben dann mal die ersten 100 Keywords, die wir in der Gap-Analyse hatten, hochgerechnet, sind da irgendwie auf über 7000 Suchvolumen gekommen und insgesamt waren das aber ein paar tausend Keywords, die wir zusätzlich hätten abdecken können. Uns war aber klar, wir können jetzt nicht irgendwie einzelne Landingpages damit aufbauen. Wir können auch nicht den ganzen Spaß in der Hauptnavigation abbilden, weil wenn ich überlege, dass ich da jetzt plötzlich ein paar hundert Keywords mit in die Hauptnavi klatsche, also sorry, kommt ja kein Nutzer mehr zurecht. Und wir hatten ja die Filter und die Produktdaten haben auch gepasst. Für uns war klar, wir wollen unsere Filterseiten indexieren, haben das dann auch gemacht, haben die Seiten anpassbar gemacht. Klar, dass die Hauptüberschriften geändert werden können, dass da nicht Autobatterie steht, sondern 90 AH-Autobatterie oder was auch immer der Begriff war. Title, Description anpassbar gemacht, Seite optimierbar mit Inhalten zu pflegen und so weiter. Und wir haben tatsächlich relativ schnell dann auch Rankings aufgebaut. Also wirklich ein paar Wochen, Monate später waren wir für relevante Filter-Keywords in den Top 3, Top 10, je nachdem unterwegs, indem wir eben dieses Filterprojekt umgesetzt haben. Und ja, da kam Traffic drüber und da kam auch Umsatz drüber, weil es sind transaktionale Keywords. Keiner sucht zum Spaß nach einer Autobatterie, sondern das ist halt, wenn ich sage, ich brauche eine 100 AH-Autobatterie, dann weiß ich auch schon, welche ich brauche. Ich bin noch mal einen Schritt weiter.
Ja, ich frag die Frage nur, weil es natürlich wichtig ist. Es ist ja ein sehr, ich meine, es ist natürlich von der Skalierbarkeit ein sehr logisches Projekt, ne? Wenn man sagt, pass auf, wir sind limitiert in dem, was wir an Traffic akquirieren anhand der Keywords. Um das noch höher zu skalieren, müssen wir für mehr Keywords ranken. Und um für mehr Keywords zu ranken, müssen wir halt Filterkombinationen recherchieren. Und dann muss man ja meistens dann auch den Leuten sagen, okay, wenn ich dir jetzt die Ressourcen gebe, was kriege ich als Return, ne? Und das glaube ich immer ganz wichtig ist, dass SEOs dann auch intern so also einen Pitch vorbereiten, eine Hypothese aufbauen und sagen, hey, 30% Uplift, locker oder so, weißt du? Deswegen wäre so ein Erfahrungswert, das ist irgendwie ganz cool gewesen, aber.
Ja, also ich kann tatsächlich nicht sagen, wie viel Prozent das jetzt genau waren, vor allem, weil wir ja auch merken, da kommen jetzt auch immer mehr Keywords dazu. Ne? Ist ja nicht so, dass plötzlich alle Filter ranken, die wir freigegeben haben. Wir haben die auch sukzessive freigegeben, nicht irgendwie alles auf einmal, haben immer noch mal weiter recherchiert, weil wir das ja auch vorbereitet haben. Das heißt, das Potenzial ist noch nicht mal vollständig ausgeschöpft. Wir haben auch mit einzelnen Filtern gestartet. Dann gibt's natürlich noch die Filterkombinationen, die relevant sind. Das ist ja auch kein Projekt, wo ich sage, jetzt kann ich meine Filter indexieren, jetzt habe ich alles freigegeben, was relevant ist. Man muss sich erstmal alle Filter durcharbeiten, die man so in einem Online-Shop hat. Also ja, Uplift kann von bis sein. Das muss man sich pro Online-Shop auch immer noch mal hochrechnen. Und ich sage aber immer am wichtigsten, du kannst halt keine Versprechungen machen, ne, im SEO.
Ja, Hypothesen.
Das sind halt Hypothesen, ja.
Aber das macht man ja im Produktmanagement nicht anders, ne? Man stellt eine Hypothese auf. Aber ganz witzig, weil du das sagst, weil man wundert sich dann teilweise, was für Filterkombinationen möglich sind, ne? Wenn man mal in die Logfiles guckt, wo dann URLs auftauchen, wo du denkst, hä, wie kommt denn das hier zustande, wo denn das CMS oder das Shop-System irgendwelche Kombinationen zusammenstellt, die ja, muss man halt echt immer einen Blick drauf haben. Vielleicht zuletzt nochmal, weil ich glaube, dass es auch immer so nicht ein Fehler ist, aber etwas, was auch viele übersehen. Wir gucken ja immer nach draußen auf das Suchvolumen und nach draußen auf die Keyword-Kombination, ne? Aber ich finde auch immer ganz wichtig, mal in die internen Suchbegriffe zu gucken, was da eingegeben wird. Weil dann sieht man schon ganz gut, was der User eigentlich bei einem sucht, was man vielleicht gar nicht als Kategorieseite oder als Suchresultatseite hat, ne? Und das kann man schon mal nehmen, um dann doppelt zu checken, ob draußen auch Demand dafür da ist und dadurch dann Filter zu kreieren.
Ja, ich sag generell, also nicht nur bei den Filtern, sondern generell, wenn man eine Keyword-Recherche macht, klar, Keyword-Tools nutzen, Wettbewerbsrecherchen machen, mal den eigenen Kopf anstrengen, aber interne Suche schauen, ne? Sowohl wofür Ergebnisse gefunden werden, aber auch wofür keine Ergebnisse gefunden werden, sind beides Potenziale, die ich eben heben kann. Das sind klassische Schritte, wenn man die Möglichkeit hat, diese Daten eben auch nochmal mit auszuwerten. Ja. Und vor allem ist es halt Potenzial, was da liegt. Ne? In dem Moment, in dem ich sage, ich habe Filter bei meinem Online-Shop, danach wird gesucht, ich habe das aber nicht freigegeben oder irgendwie diese Möglichkeiten noch nicht. Diese Landingpages existieren. Ne? Und das finde ich gerade dieses Spannende. Ich gebe sie aber noch nicht frei. Und dementsprechend habe ich Potenzial auf meiner Seite, was ich noch nicht nutze, wie es eigentlich kann.
Ja, ich glaube, wir legen eine Punktlandung hin. Ich bin super gespannt auf deinen Vortrag gestern. Vielen Dank für deine Zeit. Wir müssen jetzt zum Speakerfoto und haben es tatsächlich geschafft in der Zeit.
Wow, das wunderbar. Stimmt.
Ich danke dir vielmals, dass du da warst und ja, viel Erfolg morgen beim Vortrag und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder beim SEOpresso Podcast mit einem anderen Gast live von der SEOcom. Ciao.
Danke. Ciao.